In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Jesaja 6, die Verse 1 bis 4 beschreiben ein mächtiges Erlebnis, welches dem Propheten Jesaja geschah. Und das ist auch gut datiert, nämlich in dem Jahr, als der König Usia starb. Ihr wisst alle, wann das war. Ja? Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären. Nicht? Gut, ich weiß es auch nicht. Man kann ja nachschauen, wann das ungefähr war. Also ich weiß, dass Jesaja so um 740 bis 680 vor Christus gelebt hat. Ist schon eine Menge her. Und irgendwo da in der Mitte so, lassen wir das jetzt mal so stehen, geschah dieses Ereignis. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Wir kennen die meisten zumindest das Lied, wo es so heißt. Oder nicht? Doch, ja. Die meisten kennen das und es sind auch andere Verse, die wir aus anderen Liedern kennen. Das ist der Anfang der Gedanken, die ich euch mitteilen möchte. Und dieses dreifaltige Heilig mag sein, dass es unterstreichen soll, was hier gesagt wird. Denn der Ausruf dreimalig getan bedeutet ja, das ist jetzt das absolut Wichtigste. Vielleicht in ganz großen Buchstaben, ganz fett und mit Unterstreichung oder nochmal mit Leuchtmarker. Heilig ist der Herr Zebaoth. Und diese dreifache Heiligkeit erinnert mich, und da möchte ich jetzt kurz unterbrechen, an den heutigen Sonntag. Ich habe in der Suche dessen, was ich euch heute mitteilen könnte, einfach in der Losung geschaut und sah die Überschrift Trinitatis. Ihr wisst, Trinitatis, Tri für 3, und das lateinische Wort Unitatis ist das Wort für Einheit, also dreifache Einheit oder 3 in 1, könnte man jetzt sagen. Ein ganz gewöhnliches Wort, Dreieinigkeit, ist auch ganz schnell erklärt. Das ist, wenn ich ein Shampoo habe, was gleichzeitig meine Haare wäscht und sie dann auch noch pflegt und noch trocknet. Okay? Weil 3 in 1, also ich habe jetzt kein besseres Beispiel gefunden, ich kenne 2 in 1, das benutze ich immer gern. Wobei mal jemand gesagt hat, wann weiß das Shampoo eigentlich, wann es waschen soll und wann pflegen? Aber das ist eine andere Geschichte. 3 in 1 heißt also etwas, was man verstandesmäßig gar nicht so richtig begreifen kann. Und das ist wirklich so. Übrigens, Trinitatis, das ist jetzt der Sonntag, auf den noch 21 weitere folgen. Wenn ihr mal in den Losungen guckt, das steht ja immer so als Überschrift, welcher Sonntag gerade dran ist. So Advent, Weihnachten, dann kommt Ostern, dann Himmelfahrt, dann Pfingsten. Und irgendwann kommt Trinitatis. Und dann kommt immer noch so der 1., 2., 3., 4. Und dann kommt bis zum 21. Sonntag nach Trinitatis nichts anderes. Könnte man sich jetzt vorstellen, okay, das ist einfach nach diesem Trinitatis oder es baut auf diesem Trinitatis auf. Und tatsächlich immer wieder, wenn die Frage gestellt wird, was ist eigentlich Gott 3 in 1, wie soll ich mir das vorstellen, wird es auch für mich schwierig. Immer wieder komme ich an den Punkt, dass ich denke, wie erkläre ich das jetzt? Und ich denke, es lohnt sich, da mal so 2, 3 Gedanken noch zu verwenden. Trinitatis, da komme ich schnell an den Punkt, dass ich sage, ja klar, 3 in 1, das ist Gott, unser Vater im Himmel, Jesus, sein Sohn, der hier auf der Erde war, jetzt aber auch im Himmel ist, und sein Geist, der jetzt auch hier auf der Erde ist. Und das ist eine tolle Sache. Gott, Das kann ich mir sofort vorstellen und das wird ja in diesem Bild von Jesaja gut auch erklärt, ist einfach gewaltig. Und Jesus, einer hat mal erklärt, ist der Mensch, wo Gott bereit war, seine Göttlichkeit abzulegen. Wir befinden uns sowohl in dem Text hier von Jesaja, wo es um die Heiligkeit Gottes geht und um Jesaja, der diese Heiligkeit sehen darf, und in diesem Gedanken, dass Gott seine mächtige Heiligkeit ein Stück weit zurückgestellt hat, ein Stück weit beiseite gelegt hat. Wie sollte er sonst uns Menschen begegnen, ohne dass wir tot umfallen? Weil ich glaube schon, das hatte auch jemand hier schon mal gesagt, wir sind gar nicht in der Lage, Gottes Heiligkeit in einem Mal zu erfassen, so dem zu begegnen, dass wir das aushalten können. Weil es ist definitiv unfassbar, so wie Gottes Größe für uns unfassbar ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nicht fassbar, wir können es nicht klein machen oder in eine Schublade stecken, wir versuchen das manchmal, aber im Grunde entgleitet es immer wieder. Und das, was wir mit dem Verstand versuchen zu fassen, da fand ich mal ein sehr schönes Bild, was Mario Warnscheffe, ein Pastor aus Bonn, verwendet, um Muslimen zu erklären, warum die Dreieinigkeit gar nicht so dumm ist. Denn das ist einer der Hauptkritikpunkte. Wie soll Gott denn drei sein? Ist er jetzt drei oder eins? Und er hat gesagt, ihr sagt immer, ihr Muslime, das kann der Verstand ja gar nicht fassen, also ist es auch nicht wahr. Und dann zeigt er seine Bibel und sagt, hier in der Bibel habe ich eine Karte. Das ist das alte Palästina oder das Palästina zum Zeiten des Alten Testamentes oder auch das Palästina zu Zeiten des Neuen Testamentes. Es ist jetzt unerheblich, aber tatsächlich werden hier auf zwei Dimensionen, weil das ist ja flach, ist ja auf dem Papier gedruckt, in zwei Dimensionen werden auch versucht, Gebirge anzudeuten. Mit verschiedenen Färbungen versucht, diese Karte mir darzustellen, dass da ein Gebirge ist in seiner Höhe und Gewaltigkeit. Und unser Verstand kann zwar etwa folgen, dass hier ein Gebirge wohl ist und dort ein See, wo es blau ist oder das Meer. Aber wenn wir nicht dort gewesen sind, können wir es eigentlich nicht erfassen. Und das ist wie die dritte Dimension. Hier ist der Geist Gottes und die Dreieinigkeit Gottes die Dimension, die unser Verstand gar nicht erfassen kann. Wir können ahnen, wie das ist. Wir können so ungefähr uns eine Vorstellung machen, aber so richtig erfassen können wir nicht. Dazu reicht unser Verstand eigentlich nicht. Und dann, das wollte ich euch zumindest teilen, und das ist auch der Mario Warnscheffe, eben dieser Pastor aus Bonn. Wenn ihr mal im Internet schauen wollt, der hält also für meine Begriffe sehr beeindruckende Vorträge zu den brennenden Fragen, die so, und auch Vorwürfen, die einige Muslime so an die Christen haben. Wenn sie sagen so, hier, guck mal in die Bibel und das widerspricht sich und wie soll denn das gehen? Und das macht er ganz klasse. Er kann auch Arabisch, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wenn man ihn so hört, wie er so erzählt, das ist schon beeindruckend. Toll. Aber wie gesagt, das gibt es auch auf YouTube zum Beispiel. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Eine Sache habe ich mir jetzt abgeguckt von ihm, außer das mit dieser Karte, das ist auch von ihm. Und die andere Sache möchte ich euch gerne mal teilen, um einfach so ein bisschen zu verstehen, wie ist das mit der Dreieinigkeit eigentlich gemeint. Und dazu habe ich ein Bild mitgebracht oder ich sage mal nachgezeichnet, was das so ein bisschen hervorhebt. Weil er sagt, noch ein Beispiel zur Dreieinigkeit. Ich als Person oder du Jens, du bist ja nicht nur eine Person, sondern du hast einen Körper. Und du hast eine Seele und du hast einen Geist. So sind wir ja geschaffen. Und es ist ja Quatsch, dass ich morgens sage, hallo Körper Jens, Seele schon wach und ist der Geist schon mitgekommen. Das sind ja Dinge, da sage ich, hey, hallo Jens. Und trotzdem bist du diese drei verschiedenen Komponenten, ohne dass die, ich sag mal, miteinander vermischt wären. Weil der Körper ist nicht die Seele. Und die Seele ist auch nicht der Geist und der Geist ist nicht der Körper. Aber es ist irgendwie eine Einheit. Also kann man dem schon nahe kommen. Natürlich. Denn wir als Menschen sind ja im Bilde Gottes geschaffen. Und kannst du bitte mal das Bild an die Wand werfen? Danke, David. Das hier habe ich jetzt mal nachgezeichnet. Das fand ich irgendwie ziemlich clever und gut gemacht. Ihr merkt schon, ich bin doch begeistert. Diese Trinität am Beispiel des Menschen hat so eine Entsprechung, so ein bisschen das, was ja gesagt ist in der Bibel. Gott sprach am Anfang, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Lasst uns Menschen machen. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, uns, wieso uns? Hat Gott da noch jemanden bei sich gehabt? Und da kommen auch schon mal so Hinweise, dass Menschen sagen, überleg doch mal, vielleicht war Jesus und der Heilige Geist immer da. Und das ist gar kein schlechter Gedanke. Also sind am Anfang Jesus immer bei Gott gewesen, so sagt Jesus ja auch von sich selber, und dass der Heilige Geist natürlich mit ihnen war, dann kommt man relativ schnell auch hinterher. Und der äußere Kreis, das ist hier der, jetzt muss ich mal sehen, da, genau, ja. Also Körper und Sinne. Der Körper ist ja mit seinen Sinnen so ausgelegt, dass ich letztendlich die Materie um mich herum, darum habe ich hier Materie geschrieben, wahrnehmen kann. Er ist selber Materie und er hat Instrumente genug. Ich kann es ja auch schicken, Birgit. Okay. Und hat Instrumente genug, um die Materie, die Umwelt zu erfassen, wahrzunehmen. Das Zweite, das dann steht, ist die Seele. Und das sind diese drei Aspekte, Verstand, Wille und Gefühl. Das ist im Grunde so, was unsere Seele ausmacht. Unser Verstand, unser Wille, unser Gefühl. Und das korrespondiert, sage ich mal, mit anderen Seelen. Man hat das öfter so auch in Liedern vertont, so Seelenverwandtschaften, das kommt immer ganz gut. Das ist ja natürlich, was wir auch erleben. Wir fühlen uns mit Menschen verwandt, mit anderen gar nicht. Also Seele ist so ausgerichtet oder so ein bisschen korrespondierend mit anderen Seelen. So. Körper, klar, kommen auch zusammen, das ist aber eine andere Geschichte. Aber eigentlich das Wichtige, was uns als Menschen ausmacht, dass wir als Seelen Verbindungen eingehen und miteinander sind. Und das Mittlere ist eben der Geist. Und das ist die Ebene, die am schwierigsten zu fassen ist und die auch am ehesten zu beschreiben ist als die, die mit Gott korrespondiert. Das ist unser Geist, der mit Gott korrespondiert. Und wenn der Körper nicht mitkommt und der Körper mal bockt oder müde ist oder einfach nicht will, dann kann der Geist oft gar nicht so richtig hinterher. Oder wenn unsere Seele verstimmt ist, dass der Verstand aussetzt oder der Wille sich quersetzt oder es einfach nicht das Gefühl da ist, dann geht das mit dem Geist auch schwierig. Das sind jetzt schon mehrere Ebenen, die ich jetzt so ein bisschen hier reingebracht habe, vielleicht mehr als das Bild eigentlich sagt, aber das, was ich sehr toll finde hier, ist, dass unser Geist mit Gottes Geist korrespondiert oder umgekehrt Gottes Geist mit unserem Geist. Und da sehen wir, diese Dreieinigkeit hat eine Entsprechung. Wobei letztendlich Gott ja alles in allem ist. Das wird jetzt wieder dann zu schwierig, glaube ich, für unseren Verstand, wenn wir jetzt wieder die Klammer ziehen und sagen, gut, Gott ist doch alles in allem. Und da kommen wir wieder an den Punkt, jetzt muss ich mich retten, des Unfassbaren. Puh. Ich bin auf jeden Fall völlig begeistert, wenn ich so einen Text lese, wo ich so, es ist ja das Alte Testament, es ist Jesaja, es ist ja viele tausend Jahre her, wo plötzlich so aufleuchtet von der unfassbaren Größe, Majestät, aber auch Erhabenheit Gottes, von dem, wo ich, auch wenn ich noch so gute Bilder habe, noch so gute Erklärungen finde, doch nicht so am Ende sage, jetzt habe ich's. Und das finde ich auch gut so. Weil die Gefahr ist immer zu denken, jetzt habe ich's. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt Gottes, den wir uns merken sollten. Gott hast du niemals. aber freue dich, wenn Gott dich hat. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und wir haben gehört, sein Wort eilt schnell durch die Welt. Die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Man muss sich vorstellen, so dieses Bild zeigt den erhabenen Gott auf seinem Thron und nur sein Saum füllte den Tempel. Nur sein Saum, so ein Gewand, wir haben ja heute keine Gewänder mehr. In den arabischen Ländern hat man ja viel mehr noch diese Gewänder. Das ist ja bis zum Boden gehend im Normalfall. Die sind ja nicht irgendwie hier knielang oder so. Das ist ja nicht mini, nee, gar nicht. Also das sind ja Gewänder. Und der Saum, der ist wirklich der unterste Teil von dem Gewand. Das ist das Allerunterste. Und das ist ja auch das, was so durch den Staub schon mal schleifen kann oder könnte. Gut, manchmal wird es vielleicht gerafft und so, damit der Saum nicht schmutzig wird. Aber es ist das Unterste eines Gewandes und nur das allerletzte Fitzelchen, sage ich jetzt mal, erfüllt in dem Bild, vielleicht könnten wir den Text vielleicht nochmal, oder ist das, ne? Gut, also ich lese nochmal, und sein Saum füllte den Tempel in seinem Bild. Das heißt, das letzte Ende von Gott erfüllt einen ganzen Tempel. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Tempel mal live gesehen hat. Ich persönlich war noch nicht da. In Jerusalem ist ja nur noch die Mauer übrig, aber das reicht ja schon. Diese Klagemauer ist ja der letzte Teil von dem zerstörten Tempel. Das muss ja ein Riesenteil gewesen sein. Ein Wahnsinnsbau. Schon beeindruckend, rein jetzt architektonisch und menschlich gesehen. Und wenn man in der Bibel so liest, dann merkt man oder findet man ja, diesen Tempel hat ja Salomo gebaut. David wollte schon den Tempel bauen für den Herrn und Gott hat gesagt, nee, David, du hast zu viel Blut an deinen Händen. Du baust den Tempel nicht. Obwohl Gott auch sagt, David, du bist ein Mann Gottes, ein Mann nach meinem Herzen, an dem ich wohlgefallen habe. Aber an der Stelle sagt er, ist nicht. Aber dein Nachfahre wird diesen Tempel bauen. Und Salomo sorgt dafür, dass der Tempel gebaut wird, dieses monumentale Riesenteil. Und in seinem Gebet, als der Tempel eingeweiht wird, sagt er, Leute, mal ganz im Ernst, nee, er sagt nicht Leute, ich lese es nochmal, damit ich nicht hier falsche zitiere. Er sagt, denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Das ist ja klar, Salomo war ja der weiseste, wird gesagt, war der weiseste Mensch der Erde. Aber das ist schon wieder so ein Beispiel dafür. Wie sollte denn dieses Haus es tun, das ich, oder wir können auch sagen, das wir gebaut haben? Ne? Wie soll eine Kathedrale, und wenn sie noch so monumental ist, wie soll die eigentlich Gott fassen, der Himmel aller Himmel beherrscht, ausfüllt und darüber hinaus? Und jetzt versteht man viel besser, wenn nur der Saum dieses Gewandes schon diesen Tempel ausfüllt, wie viel erhabener ist dann Gott? Und wir müssen immer wieder den Blick ausrichten auf den, der so viel größer ist als alles, was wir auf der Welt zustande bekommen. Und das sind nicht nur die Tempel, nicht nur die Kirchen oder Kathedralen. Das sind auch sämtliche Bauwerke oder Konstruktionen oder Erfindungen. Und seien sie noch so genial, Gott ist größer. Denn wir können das erfinden, was möglich ist in dieser Welt. Und Gott hat uns erschaffen. Sollte der nicht viel größer sein, der uns erschaffen hat, als wir, die wir Dinge erschaffen? Diese Begegnung mit der Heiligkeit Gottes und jetzt vielleicht noch so als Ergänzung diese Seraphim, das ist ja die einzige Stelle, wo dieses Wort Seraphim steht. Seraphim, sehr schön, ist die Übersetzung glänzend feurig oder feurig glänzend. ist das wohl vom Wortstamm. Ich kann das immer nur lesen. Ich kann ja die Sprache nicht, aber ich denke, das stimmt auch. Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sind das natürlich Engel, Engelwesen. Und die glänzen und die sind feurig. Also auch wieder gewaltige Figuren, die jeder sechs Flügel haben und damit auch ihr Antlitz bedecken. Also irgendwie so auch nicht offen so die Herrlichkeit Gottes sehen, sondern das so ein bisschen verhüllen und sich ständig bewegen und ständig sich zurufen. Also nicht zu Gott rufen, heilig bist du, sondern sich zurufen, heilig ist der Herr, der Heerschar. Zebaoth, das ist der Herr, der Heerschar, so, also Herr über alles. Gibt es auch unterschiedliche Übersetzungen, wie auch immer. Da ist ein großer Respekt einfach vor dieser ungeheuren Heiligkeit. Und schon von diesem Rufen dieser Engelwesen, dieser feurigen, beben die Schwellen und das Haus ist voll Rauch. Gewaltig. Und dann geht es hier weiter im Text. Ich lese nochmal aus Jesaja 6, jetzt ab Vers 5. Jetzt passiert was mit dem Jesaja, weil normalerweise kann das ja keiner aushalten. Wissen wir. Gut. Und Jesaja wird plötzlich völlig erschrocken und sagt, weh mir, ich vergehe. Ich glaube, so geht's, würde es uns auch gehen in so einer Situation. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn der Heerscharen gesehen mit meinen Augen. Zu dieser Zeit war klar, wer Gott sieht, muss sterben. Das hält keiner aus. Und das Erste, was ihm natürlich sofort einfällt, ist, wehe mir, ich bin unreiner Lippen, in einem Volk unreiner Lippen. Das sind so zwei Aspekte. Einmal die eigene Schuld. Plötzlich wird mir bewusst, was ja auch selbstverständlich irgendwo ist in einer Gegenwart eines solch heiligen Gottes, dass ich mir meiner Schuld, meiner Sünde, meinem Vergehen bewusst werde. Aber auch meiner Ferne eigentlich von, wie weit weg bin ich von solch einem heiligen Gott. Das ist ja nicht fassbar. Und er sagt auch nicht so, ja, ich bin allein der Unreine, sondern er stellt sich im Grunde genommen so zu seinem Volk, wenn er sagt, ja, ich wohne in einem Volk. Das heißt, ich erkenne meine Schuld und ich erkenne auch, dass wir alle schuldig sind. Er macht sich im Grunde genommen da nicht abgesondert. Jetzt ist es so, Jesaja ist ja ein Prophet oder soll ein Prophet sein. Das lesen wir, wenn wir weiterlesen. Da passieren nämlich zwei Dinge. Einmal kommt jetzt einer dieser feurig glänzenden Engelwesen zu ihm geflogen und hat eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Also hier kommt etwas in Gang, hier wird etwas gesühnt, aber nicht einfach so, schon okay, ist in Ordnung, sondern da muss eine glühende Kohle genommen werden, da wird etwas weggebrannt. So, da wird etwas vernichtet. Und jetzt steht hier, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Kritiker sagen jetzt wieder, Gott ist doch allwissend, hat er es nicht gewusst? Doch, hat er. Manchmal ist es ja rhetorisch, dass man so in die Runde fragt, obwohl man eigentlich schon weiß, wer es sein könnte, na, wen soll ich senden, wer würde denn mitmachen, wer wird unser Bote sein? Ich würde die Frage erstmal aushalten wollen, weil es ist immer schön, wenn sich einer findet. Immer toll, ja, natürlich. Hier bin ich, Herr, sende meinen Bruder. Das ist toll. Ich aber sprach, so sagt Jesaja, hier bin ich, Herr, sende mich. Jesaja scheint das schon geahnt zu haben. Nein, er hat es schon gewusst irgendwo. Es ist so, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist, dass ihr innerlich gewusst habt, ihr seid gemeint und gespürt habt, jetzt sollte ich hier schreien oder mich zu erkennen geben. Also ich kenne beides. Ich kenne das, dass ich dann geschafft habe, hier bin ich Herr, sende mich. Ich kenne auch dieses traurige andere, wo ich dann eben doch nicht geschafft habe, zu sagen, ja, so ist es. Es hat mich sehr, sehr traurig immer gemacht, wenn das so war. Mich selber enttäuscht, wahrscheinlich noch mehr als Gott. Könnte man sich jetzt darüber Gedanken machen, ob Gott das schon vorher wusste? Ich denke manchmal nein. Hat es vielleicht geahnt, aber ich hätte mir gewünscht, ich hätte da beherzter gesagt, hier bin ich Herr, sende mich. Das sind so ein paar Sachen, die ich nicht so toll fand in meinem Leben. Aber deswegen weiß ich, dass Gott mich weiterhin lieb hat und dass ich sein Kind bin. Und das tröstet mich, ungemein natürlich. Hier bin ich, Herr, sende mich. Und er sprach, also Gott sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Und so weiter und so weiter. Wer den Text kennt, weiß, dass jetzt ein ziemlich merkwürdiger Auftrag kommt. Gott sagt nämlich nicht, geh zu dem Volk und sage, ihr seid mein Volk und ich werde euch in das gelobte Land führen und danach sollt ihr alles haben, was ihr braucht, sondern es steht genau das Gegenteil. Geh hin und sprich zu dem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Das ist krass. Das ist ja jetzt genau das Gegenteil, was man jetzt vielleicht denkt, was so ein Prophet tun sollte. Aber leider ist es genau das, was die Propheten tun mussten. Das Prophetenamt ist immer sehr schwer, schon immer gewesen. Denn der Prophet muss Dinge tun, die ihm vielleicht das Herz zerreißen. Und muss dem Volk sowas sagen wie, seht, aber erkennt's nicht. Hört es, aber versteht es nicht. Verstockte Herzen. Verstocke das Herz dieses Volkes. Das klingt so unfair. Warum soll denn jetzt Jesaja das tun? Ich hätte eine Überlegung oder eine Idee. Warum? Warum soll das so sein? Ich denke, es soll klarstellen, welches Herz gehört zu Gott und welches wendet sich einfach ab? So wie Jesus seinen Jüngern ein Gleichnis erzählt vom Unkraut im Weizen. Nachdem Jesus das Gleichnis vom Sämann erzählt hat, die Saat fällt auf viele verschiedene Böden, wo es unterschiedlich wächst oder nicht wächst, sagt er auch dieses Gleichnis vom Unkraut im Weizen, das die Saat gesät war, aber in der Nacht der Feind kam und Unkrautsaat dazwischen gesät hat. Und dass dann die Leute fragen, sollen wir das Unkraut jetzt ausraufen? Und dann kommt die Antwort, nein, lasst es wachsen, sonst reißt ihr vielleicht aus Versehen noch das Gute heraus. Die gute Saat geht da vielleicht mit weit rauf. Und das will derjenige überhaupt nicht. Und so bleibt etwas bestehen, was sich auswächst und wenn es ausgewachsen ist, deutlich erkennbar ist. Weil dann kann man unterscheiden, ist das Weizen, ist das gute Saat oder ist es Unkraut? Vielleicht nett, vielleicht für irgendwas nützlich, keine Ahnung. Aber es ist nichts, womit man überleben könnte. Und in der Zeit kaufte man sein Brot eben nicht bei dem Bäcker um die Ecke. Also kann ich mir vorstellen, dass hier der Prophet diese schwere Aufgabe hat, dass letztendlich am Ende sehr stark unterschieden werden kann. Das heißt, dass sehr deutlich wird, wer gehört zu Gott und wer nicht. Dass es sich so weit auseinander dividieren lässt, dass hier nicht aus Versehen das Gute mit vernichtet werden muss. Oder auch ohne aus Versehen. Ich denke dabei an solche Geschichten, wo sich Attentäter oder auch Terroristen unter die einfache Bevölkerung mischen, damit sie nicht erkannt werden, einfach zum Verstecken. Und man will ja jetzt nicht eine Bevölkerung vernichten, um einen Attentäter oder viele Attentäter oder viele Terroristen zu erwischen. Das sind so die Momente, wo man auch merkt, so man kann nicht alles immer gleichzeitig tun. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Gott an manchen Stellen Dinge erstmal nicht verändert. Und wir lernen können, ihm zuzutrauen, dass er am Ende, aber auch währenddessen, immer noch alles in der Hand hat. Auch wenn es im Moment noch so schlecht aussehen mag. Dieses Herz, was verstockt werden soll, das wissen wir, ist das eine. Bei dem, der sowieso ein verstocktes Herz hat, sage ich jetzt. Wenn wir nochmal bitte switchen auf die Jahreslosung, David, können wir einmal bitte umwechseln. Die haben wir ja als Eingangsvers auch gesehen. Dann ist es sehr tröstlich zu wissen, dass Gott sagt, siehe, es kommt die Zeit und ich schenke euch ein neues Herz. Und das ist jetzt die Zeit. Wir leben in der Zeit, in der Gott uns ein verändertes, ein fühlendes und vor allen Dingen ein liebendes Herz schenkt. Das neue Herz ist frei davon, dass es nur äußerlich versucht, alles richtig zu machen, ist frei davon, immer nur sich selbst zu produzieren und kann sich auf den anderen einlassen, kann viel herzlicher sein. Im Jeremia steht ja, das steinerne Herz nehme ich weg. Manch einer sagt, das ist die Analogie zu dem steinernen, auf dem die Gesetze standen, zu den Steintafeln. Und Gesetze einhalten allein, das wissen wir, reicht nicht, um Gott nahe zu kommen. Und deswegen ist dieses neue Herz so ein ungeheures Geschenk. Und ich lege einen neuen Geist in euch. Wieso eigentlich einen neuen Geist? Das ist nicht neu, es ist neu für uns. Und ich denke, jeder von uns hat verschiedene Erlebnisse und Empfindungen über diesen neuen Geist. Ich für mich habe das übersetzt mit, ich lege meinen Geist neu in euch. Und das ist ja, was auch im Alten Testament verkündet wird. Es kommt die Zeit, wo mein Geist auf sämtliche Menschen fallen wird, nicht zu so einem Propheten allein kommt oder zu einem anderen Propheten, zu einem Mahner, zu einem Mensch Gottes, sondern auf alle Menschen. Und das ist heute, das ist passiert mit Pfingsten, was wir gerade gefeiert haben. Ich lege meinen Geist neu in euch. Dieser Geist wird eure Seele durchdringen, euren Körper erreichen. Ihr werdet verwandelt immer mehr in das Bild, was ich von Anfang an geplant hatte. Heilig ist der Herr, so unglaublich heilig. Und in Jesus wurde er uns so nah, so menschlich. Und sein Geist, er ist so sanft, so einladend, so angenehm. Keiner, der reinkracht und sagt, so, komm jetzt mit, wir machen jetzt das Richtige. Immer dieses Unterstützende, Werbende, Liebevolle. Ich fand den Begriff gut, das hat mal jemand gesagt, Gott, nicht Gott, sondern der Geist Gottes ist ein Gentleman. Er klopft an, er ist wirklich, er achtet auf uns, er beachtet uns, er respektiert uns, er lässt uns auch unseren Willen. Manchmal denke ich leider, aber andererseits, das ist ja das wunderbare Geheimnis, dass wir unseren Willen behalten. Und der Geist in uns mit seinem Geist kommunizieren kann. Wie viel wie stark, in welcher Form, das ist jedem selber überlassen. Und es wäre schön, wenn das nicht von anderen kritisiert würde. Auf dem Weg wünsche ich uns Gottes Segen. Amen.